Schon vor dem Lockdown 2018 hat Großbritannien ein Ministerium gegen Einsamkeit eingerichtet, ein ganzes Ministerium. In der Corona-Zeit hat sich dann das Gefühl der Einsamkeit ausgebreitet. Das hat viele Menschen betroffen, viel mehr Menschen als zuvor. Man hat auch mehr darüber gesprochen. Die Menschen durften ja da nicht raus, Großeltern ihre Enkelkinder nicht sehen, Freundinnen nicht ihre Freunde und so weiter. Die Autorin Sarah Diehl findet in diesem Gefühl des, ich sage jetzt Alleinseins, aber viele positive Aspekte. Sie sieht es als Möglichkeit des Bei-sich-Seins. Aus dem Alleinsein kann Schaffenskraft entstehen. So heißt auch das Buch von Sarah Diehl, Die Freiheit, allein zu sein. Eine Ermutigung. Darüber spreche ich jetzt mit ihr. Guten Tag, Frau Diehl.
Ja, guten Tag. Freue mich, da zu sein.
Was ist für Sie der Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamsein?
Vor allem natürlich das Selbstgewählte, aber sicherlich auch das Bewusstsein, dass man diesen Zustand selber gestalten kann. Weil ich glaube, ganz viele Leute haben Angst vor Einsamkeit, weil sie sich dem so passiv ausgeliefert fühlen und gar nicht sehen, dass man das eben auch ja selber schön gestalten kann. Und spüren so eine Abwertung ihrer Person damit, weil sozusagen keiner mit ihnen spielen will, ne? Weil sie halt alleine irgendwo rumsitzen. Und ich denke, das Alleine sein ist das krasse Gegenteil, weil man sich eher sehr vielen Ansprüchen der Gesellschaft entzieht und das eben auch sehr bewusst macht und da halt Freiräume sieht, ja, um auch sich mit sich selber komplett zu fühlen, ne? Also, dass man eben nicht so sehr die anderen braucht, um sich zu bewerten oder sich einen Selbstwert zu geben, sondern dass man das eben auch ganz alleine kann.
Welche Bewertungen meinen Sie, die man sich entziehen kann?
Na, ich denke, es hat schon sehr viel damit zu tun, dass wir in so einer krassen Leistungsgesellschaft gerade sind, wo alles einfach auf Erfolgsstorys irgendwie ausgerichtet sind. Ne? Es geht nur halt darum, dass man in Familienplanung und Karriereplanung alles irgendwie perfekt macht und alles meistens aber nach den Maßstäben anderer. Und ich denke, ganz viele Leute verlieren sich auch so ein bisschen in diesem Strudel, dieses Gefühl zu haben, sie müssen erstmal zu jemandem werden, weil sie sind noch nicht genug. Und ich glaube, da kann diese Abgrenzung sehr, sehr helfen, wieder mehr bei sich zu sein und auch die eigenen Bedürfnisse als etwas sehr Positives zu empfinden und nicht als etwas, was sozusagen konträr zur Leistungsgesellschaft erstmal diszipliniert werden muss.
In Ihrem Buch Die Freiheit, allein zu sein, schauen Sie erstmal ins vergangene Jahrhundert. Also wir gehen jetzt mal weg von der Gegenwart. Sie schauen da auf Irmgard Keuns Erzählung Gilgi oder auch auf Hannah Arendts Vita Activa zur Überlegung zu Arbeitsethos und Faulheit. Was haben Sie daraus geschlossen? Welche Rolle spielt da das Alleinsein?
Ich fand das einmal sehr interessant, eben zu sehen, dass das damals in den 20er, 30er Jahren natürlich genauso ein Thema schon war, als Menschen sich so in diesem, ja, ich sag mal, diesem bürgerlichen Angestelltenverhältnis auch so verloren haben, weil sie denken, sie müssen da eben vor allem ihren Wert suchen oder ihre ganzen Lebensplanung darauf ausrichten. Und deswegen fand ich das sehr interessant, auch vor allem alte Autorinnen wie Irmgard Keun da auszugraben, um zu zeigen, ja, das zieht sich durch. So, ne? Und dahingehend finde ich es auch ganz interessant, wenn man darüber redet, ist Einsamkeit ein neues Phänomen? Da würde ich halt auch sagen, nein, auf keinen Fall. Also was wir da, glaube ich, auch immer sehr gerne vergessen, ist, wie viele Frauen einfach schon in Familien vereinsamt sind, weil ihnen halt der Raum der Öffentlichkeit versagt wurde. Und das zieht sich ja auch durch die Jahrhunderte, dass das ein auch eine ganz große Leidensgeschichte von vielen Frauen war, dass sie sozusagen aktiv vereinsamt wurden.
Damit sprechen Sie wahrscheinlich die soziale Isolation an.
Deswegen finde ich es auch sehr wichtig. Sie haben ja in der Ansage gesprochen von dem Einsamkeitsministerium. Mhm. Und da finde ich es halt wahnsinnig wichtig, dass diese, also wenn so etwas angedacht wird, das finde ich auch durchaus begrüßenswert, weil Einsamkeit ist natürlich ein Problem, auch ein gesundheitliches Problem. Aber ich denke, es wäre halt auch wichtig, das nicht nur den Sozialministerien oder Gesundheitsministerien anzugliedern, sondern tatsächlich dem Wirtschaftsministerium. Weil ich glaube, dass Leute eben auch durch unsere Arbeitsgesellschaft eben auch aktiv vereinsamt werden. So, ne? Und was ich da sehr interessant finde, ist halt, also dass Armut einfach Einsamkeitsfaktor ist, ne? Weil Leute sich schämen, weil Leute nicht mehr mithalten können, weil Leute kein Geld für Klamotten haben, für Hobbys haben, sich schämen rauszugehen, weil sie sich als Versager fühlen und keinen sozialen Anschluss mehr finden. Mhm. Und was ich da eben auch sehr interessant finde, ist da nochmal gewisse Unterschiede festzustellen zwischen Männern und Frauen und wie das da auch bewertet wird. Also bei der Frau nimmt man das immer so eher als Drama wahr, ne? Oder es wird so als Schreckgespenst aufgebaut, wenn die Frau eben alleine vereinsamt und dann alleine gelassen wird und sozusagen keine soziale Funktion mehr hat, weil ihr Wert halt auch eher darin gesehen wird, dass sie eine Art sozialer Kitt sein muss, ne? Sie muss sich halt um andere kümmern, sie muss für andere da sein. Und deswegen wird die Vereinsamung oder das Alleinesein von Frauen, glaube ich, ganz anders kritisch beäugt und auch abgewertet als bei Männern. Und bei Männern ist aber, glaube ich, sozusagen die Kehrseite der Medaille, dass wenn ältere Männer, die auch gerade arbeitslos sind, wenn die vereinsamen, dann sind die unserer Gesellschaft halt wirklich egal. Und das finde ich halt auch ganz dramatisch, weil weder für die Arbeitswelt noch für die Familie was taugen. Also man setzt sozusagen Männer und Frauen anders unter Druck, aber bei Männern wird das entweder verherrlicht, also ihr Lonely Wolf-Dasein, ne? Oder es wird eben als komplett egal abgetan.
Ist das die existenzielle Grundeinsamkeit, von der Sie auch schreiben, die einen Menschen ausmacht im westlichen Denken?
Das war für mich halt nochmal eine sehr interessante Erkenntnis in dem Buch, dass wir sozusagen in unserer Kultur eh davon ausgehen, dass wir alle getrennt voneinander sind. Wir feiern sozusagen diese Distanz zueinander oder wollen Distanz wahren, weil wir das mit Rationalität und Objektivität verbinden. Aber tatsächlich fehlt uns deswegen eben so ein Grundvertrauen in so eine Verbundenheit. Und das fand ich wirklich nochmal sehr interessant, für mich auch selber nochmal sich wirklich klarzumachen, das ist die Kultur, aus der ich komme. Das ist das, was ich auch irgendwie aufgesogen habe mit der Muttermilch sozusagen in unserer westlichen Kultur, dass wir eher davon ausgehen, voneinander als Individuen getrennt zu sein. Und in anderen Kulturen, in anderen auch spirituellen Lehren ist das natürlich eine ganz andere Geschichte, ne? Da geht man eher aus von so einer Allverbundenheit. Und das prägt natürlich auch vielleicht mein Gefühl dem Alleinesein gegenüber, dass man es halt einerseits verherrlicht, auf der anderen Seite aber auch, ja, eben in dieser Einsamkeit sich wirklich komplett verlassen fühlt, weil man von dieser existenziellen Grundeinsamkeit eher ausgeht.
Sie sagen gerade, in unserer Kultur wird das so gesehen und Sie hätten das ja auch mit der Muttermilch aufgesogen. Jetzt wollte ich nochmal auf die Kleinfamilie schauen. Die beschreiben Sie als Hemmnis für das solidarische Miteinander. Ich kann das ein bisschen nachfühlen, weil man ja auch viel um sich selber kreist als Kleinfamilie, als junge Familie. Aber womit begründen Sie das?
Naja, also ich glaube, vor allem Frauen haben immer noch das Problem, dass sie sich sehr verlieren in der kleinen Familie, weil die Ansprüche an sie eben dieses Kümmern umeinander, dieses Kümmern um andere, dass das ihnen einfach sehr viele Freiräume nimmt und selber auch Ansprüche zu stellen, ihre Bedürfnisse durchzusetzen. Das ist das eine, was, glaube ich, das für Frauen erstmal sehr, sehr schwer macht. Auch das Alleinsein in der kleinen Familie, ne? Wenn alle immer glauben, du bist so ein öffentliches Gut und musst dich immer um alles kümmern und alles mitdenken. Und das andere ist natürlich auch, dass ich glaube, die Kleinfamilie, dass die politisch und auch juristisch so privilegiert wurde, das hat ja auch andere Verantwortungsgemeinschaften verhindert. Und ich denke, wenn wir heute davon sprechen, dass wir in der Single-Gesellschaft leben, ne, das beklagen wir halt andererseits, aber wir sehen halt nicht, was wir machen müssen, um das auch zu ändern, weil ich glaube, dass ganz viele Menschen, die Single sind, also die kinderlos sind, die alleine leben, die machen das halt auch, weil sie diese Enge dieser Kleinfamilie, also dieses Mutter-Vater-Kind-Konzept, weil sie davor Angst haben oder weil sie das eben zu eng finden, aber sie sehen noch keine Alternativen, sie sehen noch keine anderen Wege, Gemeinschaft zu leben. Und ich glaube, da ist es halt super, dass es halt immer mehr Leute gibt, die halt mit sozialer Elternschaft oder auch mit Groß-WGs, mit großen Hausprojekten, mit Mehrgenerationshäusern, dass die wirklich versuchen, diese kleine Einheit aufzubrechen und eben ja größere Gemeinschaften mit oder ohne Kinder dann halt auch zu leben, wo man sich halt auch sehr loyal verhält und auch darauf verlassen kann, dass man füreinander da ist. Und das ist halt vielleicht auch wirklich viel stabiler, wenn man sich auf mehrere Leute verlassen kann, als wenn man halt nur auf dieses kleine Mutter-Vater-Kind-Konzept schaut, wo viele Leute einfach komplett überfordert sind von. Ne? Also weil das einfach sehr viel Arbeit, sehr viel Belastung, sehr viel Verantwortung nur auf zwei Schultern liegt, oft eben auch nur auf einer Schulter, wenn ne, eben Frauen arbeiten müssen und auch noch die Fürsorge machen müssen.
Also das wäre ja eigentlich der Weg aus dem Alleinsein schon raus. Also wenn Sie sagen, wenn man in einem Mehrgenerationenhaus lebt und in einer größeren Gemeinschaft, dann hat man doch da auch noch weniger Raum, allein zu sein, oder?
Nein, das finde ich nämlich, das ist nämlich genau, glaube ich, der Trugschluss, weil ich glaube, wenn mehr Leute sich umeinander kümmern und nicht nur zum Beispiel, ne, die Frau sich um alles kümmern muss, als was das Mutterideal so vorgibt, dann haben mehr Leute auch Raum, allein zu sein. Und dann wird das vielleicht auch anders betrachtet, also nicht mehr als egoistisch oder nicht mehr als Abgrenzung zur Gesellschaft, nicht mehr als unsozial, sondern es ist einfach selbstverständlicher, dass man sich Räume des Alleineseins, diese Freiräume nehmen kann, weil nicht mehr so überbordend viel Aufgaben auf einer Schulter lasten, wenn das eben in dieser kleinen Konstellation, wie der Kleinfamilie stattfindet.
In Ihrem Buch Buch »Die Freiheit, allein zu sein«, eine Ermutigung, ergründet Sarah Diehl, warum aus Alleinsein und auch aus Einsamkeit gesellschaftliche Veränderungen entstehen können, weshalb Frauen das Alleinsein weniger zugestanden wird und wieso Alleinsein der Feind der Leistungsgesellschaft ist. Darüber habe ich mit ihr auf rbb Kultur gesprochen. Vielen Dank, Frau Diehl.
Ja, danke schön. Schönen Tag noch.
Und ihr Buch ist im Arche Verlag erschienen, kostet 24 Euro.